Wir sind weiterhin das Campus Radio. Oh, Emperor war das mit Contact hier. Bei mir am Start ist jetzt der Dramaturg des Theaterhauses Jonas Zipf. Und er ist natürlich auch mitverantwortlich für den Meister und Margarita. Der läuft heute Abend an und dann das ganze Wochenende in der Kulturarena. Und jetzt wollte ich mal fragen, Jonas, was für eine Aufgabe hat eigentlich ein Dramaturg am Beispiel dieses Stücks?
Das ist ein unendliches Feld, ganz schwer zu sagen. Immer, was machen Dramaturgen eigentlich? Alles und nichts. Am Beispiel dieses Projekts, das fängt an mit der Stoffauswahl. Diesen Roman überhaupt auf eine Bühne bringen zu wollen, dem Konzept, wie bringt man den auf die Bühne? Und dann ganz wesentlich, wie macht man aus so einem Roman eine theatertaugliche Fassung?
Also ich habe so ein Klischee, dass sich Dramaturgen und Regisseure immer streiten über das Konzept, wie man das Ding auf eine Bühne bringt. Ist es bei euch auch so, also dass du sagst, nee, das steht aber im Roman anders, das kann man so gar nicht machen, und dann sagt der Regisseur, ah, ich bin aber so künstlerisch, ich muss das so machen.
Da ist was dran. Auf jeden Fall ist es ein bisschen meine Aufgabe als Dramaturg darauf zu achten, dass man den Stoff so nutzt, wie er vielleicht auch daherkommt, oder auch überprüft, ob man das Konzept, was der Künstler, der Regisseur da vorhat, mit diesem Stoff auch wirklich funktioniert. Also ich bin schon so ein bisschen, man sagt manchmal, ein Anwalt des Textes, aber das ist eine Interpretation dieser Rolle des Dramaturgen, die ich gar nicht so mag. Ich bin vor allem jemand, der sokratisch mit den Künstlern, mit dem Regisseur eine Auseinandersetzung gehen muss, darüber, was der will. Und dann muss man manchmal schon den Gegenpart einnehmen, das stimmt.
Mit der Meister und Margarita bringt ihr ja wie letztes Jahr auch beim Frankenstein einen Roman auf die Freilichtbühne. 400 Seiten zu einem kompakten Theaterabend zu machen. Ein Buch, an dem man ja sicherlich lange liest, zu dem man ja sicherlich eine ganz persönliche Beziehung aufbaut, Räume und Gesichter in der eigenen Vorstellungswelt zum Leben erweckt. Warum macht es jetzt Sinn, einen Roman wie diesen auch noch auf die Bühne zu bringen?
Das macht bei Meister und Margarita unbedingt Sinn, denn der Roman ist ja erstmal voller Dialoge, die sehr dicht geschrieben sind, die einen fast theatralen Rhythmus schon mitbringen. Und außerdem gibt es ganz, ganz viele Bilder, große, surreale, fantastische Bilder, bei denen es dann eine schöne Herausforderung ist, die auf der Bühne umgesetzt zu sehen. Und ich glaube, viele Leser, wir haben es ja gerade eben auch gehört, gerade auch Leute, die den Roman von früher her kennen, interessiert dann auch die Frage, wie macht man sowas auf einer Bühne? Und das ist immer erstmal ein guter Ansatz. Wir sind übrigens nicht die Ersten, die Meister Margarita als Roman auf die Bühne bringen, das hat schon eine gewisse Tradition. Dieser Stoff eignet sich wirklich für Theater.
Aber ihr habt die Fassung selber geschrieben. Also das ist in gewisser Weise auch eine Uraufführung.
Ja, aber eine Uraufführung wäre es, wenn es ein eigener Text wäre. Das ist ein Roman eines Schriftstellers, und die beiden Regisseure vor allem haben diesen Roman so zusammengestrichen, ungefähr so wie ein Bildhauer eine Skulptur arbeitet. Erstmal einen großen Brocken aus Stein, und dann haut man immer was das weg und dann noch ein bisschen was weg, und das alles erstmal, was man meint, nicht haben zu müssen, und am Ende wird dann die Arbeit immer feiner und immer feiner. Das ist eigentlich kein neuer Text, sondern es ist wirklich eine Bearbeitung des Romans. Von daher ist das Wort Uraufführung vielleicht ein bisschen groß.
Bearbeitung ist ja auch ein gutes Stichwort. Ihr habt ja auch so ein bisschen was anders gemacht. Warum ist die Rolle des Voland, also des Teufels in Menschengestalt, eigentlich von einer Frau, Ella Geiser, besetzt?
Ich weiß gar nicht, ob das anders ist. Das ist ja immer die Frage, welches Geschlecht hat so ein Teufel oder welches Geschlecht hat ein Gott? Und wenn man einen Gott oder einen Teufel auf einer Bühne mit einer Frau besetzt, dann ist es erstmal möglicherweise eine Setzung, die sagt, das ist eben kein Geschlecht, sondern eine geschlechtslose Figur. So haben wir es zumindest gesehen. Also Ella Geiser ist natürlich eine Frau, aber sie spielt Voland, auch so ist die Kostümsetzung und die Maske, auf eine, sagen wir mal, übernatürliche Art.
Und somit natürlich auch übergeschlechtlich. Jetzt hätte ich noch eine Frage, nämlich auf die Aktualität des Inhalts. Vor knapp zwei Wochen hatten wir ja einen Vorbericht von den Proben. Da sagtest du, Jonas, das Stück hättet ihr schon vor 1,5 Jahren geplant. Also so lange ist dieser Vorlauf. War euch da eigentlich bewusst, dass ihr mit den NSA-Skandalen so wunderbare Parallelen zum Überwachungsstaat des Stalinismus herstellen könnt?
Natürlich hatten wir diese Informationen schon lange vorher. Also Edward Snowden ist ein guter Freund von uns, und Wir wussten das schon, also wir haben die zurückgehalten. Wir haben ein bisschen gehofft, dass wir die Bombe erst gestern platzen lassen hätten können. Es ist jetzt ein bisschen zu früh gekommen, aber naja, was soll's. Also es ist in der Tat so, es gibt in diesem Roman, Andrea Hesse hat es ja vorher gesagt, einen großen Aspekt von Überwachung. Die Grundatmosphäre ist fast paranoid. Es geht einfach darum, wie Menschen verfolgt werden, verschwinden einfach so, wie sie enteignet werden, wie sie plötzlich nackt dastehen. Und das gibt es übrigens auf allen Erzählebenen. Das gibt es auch beim Pontius Pilatus. Da spielt auch ein Geheimdienstchef Afranius eine große Rolle. Und Andrea hat es ja vorher auch schon gesagt. Es gibt natürlich eine große Parallele zwischen dieser Welt, dieser antiken oder biblischen Welt und der Sowjetunion der 20er Jahre da. Und die kommen am Ende auch zusammen. Und da spielt sowas wie Überwachung eine große Rolle. Das stimmt. Daran fühle ich mich in den letzten Tagen öfter erinnert, ja.
Jetzt die Abschlussfrage an euch beide. Ich meine, die schließt natürlich so ein bisschen dran an, aber dieses Stück ist voll mit mythischen, biblischen Motiven. Es spielt eine Thematik aus den 20er Jahren eine Rolle. Glaubt ihr, dass die iPhone-Generation, wir Studierenden, das überhaupt noch so mental auf die Reihe kriegen, dass wir das verstehen?
Also ich glaube schon, dass die iPhone-Generation das wunderbar verstehen kann. Ich glaube, im besten Fall hat jeder seine ganz eigene Geschichte, die er mitnimmt. Und außerdem, das Buch gibt es, man kann es lesen danach und dann einfach vergleichen. Aber ich glaube schon, dass es verständlich ist, doch.
Also ich hoffe mal, dass die Studenten, die jetzt zuhören, keine iPhone-Generation sind erstmal. Das würde mich schon mal sehr freuen. Und abgesehen davon gibt es ja Stoffe, die funktionieren zu allen Zeiten, ohne dass man sie aktualisieren muss, ohne dass man sie auch auf den NSA beziehen muss, was wir ja auch nicht tun an dem Abend. Und das ist, glaube ich, bei diesem Stoff der Fall, dass Menschen sich Systeme schaffen und dass es dann Machtstrukturen gibt, die dazu führen, dass einzelne Leute außen vor bleiben und manchmal nicht durchschauen können, was mit ihnen da passiert. Das gab es wahrscheinlich auch zu allen Zeiten. Und Bürokratie gab es zu allen Zeiten. Die wird nämlich auch persifliert und aufs Horn genommen. Ich glaube, das kann man sehr gut verstehen heute noch.
Eine Satire auf die Bürokratie und den Staatsapparat unter Stalin und eine Parabel auf das Leben. Heute hat der Meister und Margarita Premiere unter der Regie von Moritz Schönecker und Johanna Wehner. 21.30 Uhr geht's los. Auch am Freitag, Samstag und Sonntag läuft das Sommerspektakel in der Kulturarena. Euch beiden, Andrea und Hesse und Jonas Zipf, danke ich fürs Kommen und wünsche euch toi toi toi. Tschüss.